Soziale Scham ist ein sehr perfider Affekt und die Angst vor der sozialen Degradierung kann demütigend und zermürbend sein. Die meisten Menschen interpretieren Scham ja als eine negative Sache, eine extrem stressige Erfahrung, ein Instrument der Unterdrückung von Einzelpersonen oder Gruppen oder eine demütigende Erfahrung von Ausgrenzung und Enthüllung. Klingt irgendwie unangenehm, doch Elisabeth van der Heijden sagt, dass Scham auch eine Ressource sein kann und dass es eine helle und eine dunkle Seite der Scham gibt. Und jetzt spreche ich mit ihr. Hallo Frau van der Heijden, ich grüße Sie.
Ja, hallo Herr Rose.
Es gibt eine helle und eine dunkle Seite und Sie sagen, Scham kann eine Ressource sein. Scham ist doch irgendwie was Unangenehmes, da spricht man nicht drüber. Gibt es da auch was Positives zu berichten?
Auf jeden Fall gibt es da was Positives zu berichten. Also ich denke, wenn Scham auf jeden Fall da ist, dann ist es wichtig zu schauen, mit welcher Brille wir die Scham ansehen. Und ich denke, oder unsere Erfahrung ist, dass es Sinn macht, diese Brille vielleicht auch mal auszutauschen und vielleicht auch eine Brille aufzusetzen, die Menschen in anderen Kulturen tragen, wenn sie auf Scham sehen, oder vielleicht die Geschlechterbrillen mal auszutauschen und dann zu sehen, ob sich Scham nicht nochmal anders darstellt. Und wenn irgendwas sowieso da ist, wie die Scham es ja ist, dann ist die Frage, lasse ich zu, dass diese Scham mich beherrscht oder mache ich mit dieser Scham irgendwas? Also wir haben ja zum Beispiel Positionen wie die von Leon Wurmser, die sagt, Scham ist die Hüterin der Menschenwürde. Wir haben andere Positionen, die noch weitergehen und sagen, Scham ist die Quelle von Kultur, Erkenntnis und Wissen, vielleicht sogar Glück. Und da könnten wir ja vielleicht mal schauen, wie man da hinkommen kann.
Ich bin ja auch dafür, das immer positiv anzugehen. Allerdings, wenn ich mir jetzt am heutigen 8. März dann den Gender Gap anschaue und die strukturelle Erniedrigung wahrnehme, dann kann ich mich doch eigentlich nur schämen. Und das ist doch kein schönes Gefühl, wenn Frauen dauerbeschämt werden durch diese strukturelle Erniedrigung.
Das ist bestimmt kein schönes Gefühl. Und es gibt in der Tat auch bei Scham einen Gender Gap. Also wir wissen zum Beispiel, dass Scham von Frauen viel häufiger empfunden wird als von Männern und viel intensiver. Wir wissen, dass sich Frauen über oder wegen anderer Dinge schämen als Männer. Die Frage ist aber doch vor allen Dingen, was machen wir damit? Lassen wir das einfach so stehen? Oder ist das etwas, diese Erkenntnis irgendetwas, mit der wir etwas machen und die wir dazu nutzen, um uns als Frauen dagegen zu wehren, das weiterzuentwickeln, das zu transformieren oder auch als Männer und auch als Gesellschaft.
Das heißt, die Dauerbeschämung muss aufgehoben werden, strukturell verändert, aber auch das Verhältnis vielleicht zur Arbeit, zur Sorgearbeit. Wenn also eine Frau sich schämt, dass sie eben nur zu Hause ist, dass sie nur die Hausarbeit macht, nur die Kinder erzieht, nur die Sorgearbeit macht, da geht es schon los, oder? Mit der Schamabwehr oder mit der eigenen Beschämung?
Also wenn wir mal darauf schauen, weswegen sich Frauen schämen, dann stellen wir fest, dass sich Frauen vor allen Dingen schämen, weil sie bestimmte soziale Normen nicht erreichen. Dazu muss man wissen, dass Scham nur dann funktioniert bei Normbrüchen, wenn man die Norm selber teilt. Das heißt, da fängt es schon mal an. Aha. Möchte ich als Frau, möchte ich als Mann bestimmte gesellschaftliche Normen einfach ungebrochen teilen? Oder stelle ich sie in Frage? Wenn ich sie in Frage stelle und die Norm nicht mehr teile, dann werde ich mich deswegen auch nicht schämen, weil so funktioniert Scham nicht. Der andere Punkt ist, Frauen schämen sich vor allen Dingen auch, wenn es nicht um diese Normbrüche geht, schämen sie sich vor allen Dingen wegen ihrer Körper. Sie schämen sich vor allen Dingen auch wegen all dem, was mit Körper verbunden ist, zum Beispiel sexueller Lust oder körperlichen Funktionen. Aber oft schämen sie sich alleine, weil sie Frauen sind und einen weiblichen Körper haben. Und da ist auch die Frage, wollen wir das einfach hinnehmen oder wollen wir das nicht hinnehmen? Und da an der Stelle setzen wir an, auch mit unseren Publikationen zum Beispiel, und sagen, lasst uns auf Scham als Ressource schauen, wenn sie sowieso da ist, und lasst uns die Macht dieser toxischen Scham brechen und lasst uns Scham als Ressource für persönliche Weiterentwicklung, für gesellschaftliche Veränderung nutzen.
Sie sagen also, diese Scham ist toxisch, das ist also, kann nicht nur zermürbend, zersetzen sein und ist eigentlich auch eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden, könnte man das so sagen?
Toxische Scham kann für viele Dinge eine Gefahr sein. Das darf man auch nicht unterschätzen. Toxische Scham kann Menschen brechen, Individuen brechen und kann ganze gesellschaftliche Gruppierungen, Einzelgruppen, also Einzelpersonen, Gruppen oder ganze Gesellschaften kann Scham ausgrenzen, zerstören. Also Scham darf man auch nicht unterschätzen, gerade diese toxische Scham nicht. Scham hat was mit Macht zu tun. Scham hat was damit zu tun, es ist ja ein soziales Regulativ. Scham regelt das Verhältnis zwischen Nähe, Distanz, Privatsphäre, Öffentlichkeit, Zugehörigkeit, Ausgrenzung, Abgrenzung, Anpassung und Autonomität. Ganz, ganz viel ist damit verbunden. Deshalb ist es so wichtig, sich damit zu befassen und auch diese toxischen Seiten auf keinen Fall zu negieren oder auszugrenzen. Aber man kann eben damit auch konstruktiv was anstellen und das Ganze auch nutzen, um zum Beispiel Wiedergutmachung zu leisten, Verhalten zu ändern, gesellschaftliche Strukturen zu verändern.
Das heißt, das ist kein reines Frauenproblem. Wir Männer müssen uns auch damit beschäftigen und an die Strukturen, letztlich an die Machtstrukturen gehen?
Also Unterdrückung von Frauen oder strukturelle Benachteiligung von Frauen funktioniert ja sowieso nicht ohne Männer. Und auch die Aufhebung und gesellschaftliche Veränderung zugunsten von Schwächeren, ob es jetzt Frauen sind oder Kinder, das ist ja eine Frage von Macht und von Herrschaft. Das wird sowieso nicht funktionieren, ohne dass die Männer mitspielen. Das wissen wir ja. Deshalb dauert es ja so lange, bis sich was ändert. Also wir wissen ja, wie das Patriarchat funktioniert.
Kommen wir mal zu dem Thema Digitalisierung. Jetzt in Pandemiezeiten ist das ja auch ein großes Thema. Da sagen Sie, dass die Digitalisierung auch eine Schamdimension hat. Also diese vierte industrielle Revolution machte Algorithmen. Was hat denn das alles mit Scham zu tun? Würde ich jetzt gar nicht mal drauf kommen.
Ja, das ist ganz spannend. Also weil wir ja feststellen, dass natürlich durch die Digitalisierung sich bestimmte Dinge verselbstständigen, eine bestimmte Dynamik bekommen, die wir vorher so noch nie gekannt haben. Also ich will das mal am Beispiel der Scham vielleicht noch mal deutlich machen. Wenn ich eben gesagt habe, Scham ist ein soziales Regulativ, dann war es ja evolutionsbiologisch so, dass ursprünglich mal die Gruppe, in der wir gelebt haben, über Scham dafür gesorgt hat, dass bestimmte Normen eingehalten wurden. Im Mittelalter hat das dann die Kirche übernommen, irgendwann danach der Staat, im 19. Jahrhundert die Presse und inzwischen macht das die Gesellschaft und zwar über Social Media. Das heißt, inzwischen gibt es bestimmte Phänomene, ich sage jetzt mal zum Beispiel Bodyshaming oder Slutshaming oder Cyberbullying, solche Dinge, also dass über Social Media bestimmte positive, als positiv erachtete, ich sage es jetzt mal, Erscheinungsformen, körperliche Erscheinungsformen oder Verhaltensweisen und Normen gepusht werden. Und zwar inzwischen in einer, ich sage jetzt mal, weltweiten Kontext, in einer Geschwindigkeit, die wir uns vor 20 Jahren noch nie haben vorstellen können. Und auch natürlich in einer Art und Weise, in der es kein Vergessen gibt. Das heißt, wir finden im Internet Seiten, die Essstörungen verherrlichen, indem sie ein bestimmtes Körperideal glorifizieren und alle, die das nicht einhalten, in einer Art und Weise beschämen, die Sie und ich uns vermutlich kaum vorstellen können. Das führt dazu, dass es weltweit einen Anstieg von Essstörungen gibt, den sich vor 10 Jahren noch niemand hat vorstellen können. Wir haben bestimmte Phänomene, zum Beispiel, dass weltweit es einen rasanten Anstieg gibt von plastischen chirurgischen Eingriffen bei weiblichen Geschlechtsorganen, weil junge Frauen zwischen 18 und 29 denken, irgendwas mit ihrem Körper stimmt nicht. Und der muss einer bestimmten Norm angepasst werden, die über Social Media gepusht wird. Also da gibt es bestimmte Formen von Shaming, Bodyshaming und Normierung, sozialer Normierung, wo vor allen Dingen Frauen denken, sie müssen sich dem anpassen. Ich sagte ja, dass das eines der Hauptschamträger ist, die für Frauen greifen. Das sind ganz neue Phänomene, die wir so nicht kennen. Oder Slutshaming, also dass Frauen zum Beispiel als Schlampen bezeichnet werden aufgrund eines unterstellten oder tatsächlichen sexuellen Verhaltens, dass die Gesellschaft Frauen nicht zugesteht und dann über Social Media eben beschimpft, verfolgt, diskreditiert werden, bis hin dazu, dass sie in manchen Ländern tatsächlich Übergriffen ausgesetzt werden, bis hin zu Vergewaltigungen oder Tötungsversuchen.
Ist das ein Phänomen der westlichen Welt oder der westlich geprägten Welt? Oder gibt es auch andere Beispiele, kulturelle Differenzen in der Scham? Denn Sie haben ja umfangreiche Schamstudien gemacht. Mhm. Gibt es da auch kulturelle Unterschiede, was die Scham betrifft?
Ja, das ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema, weil Scham ist ja eine universelle Emotion. Also man kann unterstellen, dass die meisten Menschen auf der Welt Scham kennen, aber vor allen Dingen in der westlichen Welt ist es ein negatives Gefühl. Und Sie haben ja auch mit Ihrem Intro zu dem Beitrag vor allen Dingen auch so unsere westliche Sichtweise sehr gut beschrieben. Wir haben aber ganz viele andere kulturelle Zusammenhänge, wo das ganz anders wahrgenommen und beschrieben wird. Also wenn wir zum Beispiel mal nach Indien schauen, in Hindi oder in Sanskrit, also der heiligen Sprache im indischen Kontext, gibt es allein 36 Wörter, die Scham beschreiben. Und die meisten davon sind positiv. Wenn wir nach Indonesien oder Malaysia gehen, gibt es den Begriff Malu. Das ist ein Schambegriff, von dem man abends, wenn man die Kinder ins Bett bringt, den Kindern Heldengeschichten erzählt. Also das ist eine Tugend, die Helden und Heldinnen haben, die man gerne erreichen möchte in seinem Leben. Wenn wir nach China schauen, da gibt es 113 schambezogene Wörter und Phrasen, die kann man teilweise gar nicht übersetzen. Und davon sind auch sehr viele positiv. Also das heißt, es gibt ganz viele Konzepte von Scham, die sehr, sehr erstrebenswert, sehr positiv konnotiert sind und die für uns schwer vorstellbar sind, weil sie erstmal fremd und außergewöhnlich anmuten und uns aber inspirieren könnten, nochmal anders auf Scham zu gucken und uns vielleicht nochmal auch zu neuen Sichtweisen anleiten könnten.
Meinen Sie das mit die Würde des Schams als Quelle des Glücks, dass wir tatsächlich daraus lernen können und selbst beobachten und dann tatsächlich auch damit umgehen und ja im Grunde Glücksforscherinnen und Glücksforscher werden könnten?
Das wäre mal spannend. Das wäre mal spannend. Also zumindest kann es, sehen wir das so, dass Scham als eine Ressource für eine persönliche Weiterentwicklung gesehen werden kann, aber auch genutzt werden kann für den Einsatz oder für ein Engagement für eine Welt, die deutlich menschenfreundlicher ist und gerechter und sozialer als die, die wir vielleicht jetzt gerade haben und über die wir nachdenken am 8. März. Wir haben ja zum Beispiel diese amerikanische Umweltforscherin Jennifer Jacquet, die sagt, unter bestimmten Umständen ist Scham vielleicht sogar Scham und Beschämung eine sehr praktikable Form des gewaltlosen Widerstandes, die jeder und jede von uns nutzen kann, um was gesellschaftlich zu verändern.
Jetzt sprechen Sie über die politische Dimension von Scham. Das ist ja hochinteressant. Greta Thunberg hat das ja sehr anschaulich beschrieben. Sie sagt, ihr schämt euch und so weiter. Wenn es also keine Gerichtsbarkeit gibt, wenn internationale Konzerne oder Diktaturen oder wer auch immer angegriffen werden soll, dann kann Scham als legitime Waffe eingesetzt werden. Das heißt, Scham kann auch eine Waffe sein.
Also zumindest beschreibt das mal Jennifer Jacquet so. Sie hat in ihren Studien festgestellt, dass wenn Institutionen zum Beispiel durch Beschämung bedroht werden, dann steigt die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zwar um 50%. Und sie hatte das, ihr Auslöser für ihre Forschungsarbeit war dieses große Ölunglück im Golf von Mexiko, die ja eine beispiellose Umweltkatastrophe war. Und die hat sich in dem Zusammenhang mit Shaming der Verursacher befasst und hat dann untersucht, unter welchen Bedingungen dann Shaming eine gute Strategie sein kann. Also die Verursacher öffentlich bloßzustellen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu beschreiben, was sie getan haben und das öffentlich zu machen und sie damit im Grunde zu beschämen. Und sie hat gesagt, im Grunde ist es wichtig, das anzuwenden, genau wie Sie das gerade beschrieben haben, wenn es keine formelle Bestrafung gibt, weil es keine Gerichtsbarkeit gibt, also das waren internationale Gewässer, da war niemand zuständig, oder wenn niemand Interesse daran hat. Also wenn es zwar Regeln geben würde, aber sie niemand anwenden möchte, weil man bestimmte ökonomische Interessen hat oder es politisches Geklüngel gibt, was weiß ich. Und sie hat aber auch bestimmte Standards beschrieben, die dafür sorgen, dass diese Beschämung keine Stigmatisierung oder Demütigung wird. Also zum Beispiel, dass die Wahrung der Menschenwürde gesichert ist oder dass es darum geht, nicht die Institution oder die Personen zu stigmatisieren oder in die Flucht zu treiben, sondern dass es darum geht, Fehlverhalten zu korrigieren und eine Reintegration und eine Korrektur von Fehlverhalten zu erzeugen. Und das finde ich sehr spannend, gerade vor dem Hintergrund von Digitalisierung. Wir können alle zum Beispiel Kampagnenplattformen nutzen, um uns gegen Rassismus oder heute ist der 8. März, uns gegen strukturelle Benachteiligung, Gewalt gegen Frauen und Kinder zur Wehr zu setzen und da Kampagnen zu starten und digitale Medien zu nutzen, um solche Formen von gewaltlosen Widerstand zu praktizieren.
Sie sprechen ja vom doppelten Zauber der Scham. Wie sind Sie denn verzaubert worden oder wie haben Sie denn angefangen? Was war der Auslöser für Sie, sich mit dem Thema Scham zu beschäftigen? Das ist ja nun irgendwie auch entweder tabuisiert oder unangenehm, weil es betrifft einen ja immer selbst. Das ist ja, also es fällt mir zumindest immer schwer, darüber zu sprechen und das zu fassen. Wann hat es bei Ihnen Klick gemacht? Wie haben Sie angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Also eigentlich hat es Klick gemacht, als ich gemerkt habe, dass das in anderen Kulturen ganz anders gesehen wird. Also mich hat das immer schon sehr fasziniert, wie man denselben Sachverhalt, wenn man wenn Mann oder Frau einen anderen kulturellen Hintergrund hat, ganz anders betrachten kann. Und da hat mich sehr fasziniert, wie das in Indien oder eben Indonesien, Malaysia gesehen wurde. Oder ich bin da zum Beispiel auch auf Forschung gestoßen aus dem Amazonasgebiet. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Madia oder Kulina, die leben in sehr traditionellen Austauschbeziehungen. Alles wird nach einem bestimmten Prinzip, Manaku heißt das, wird es ausgetauscht. Alles wird nach dem Austauschprinzip geregelt, die Beziehungen, die Rechtsprechung, die Besitzverteilung. Und dieses Prinzip wird als Garant dafür gesehen, dass es Harmonie und Gerechtigkeit im Leben gibt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Individuum in dieser Gemeinschaft das nicht leben kann oder das nicht lebt, dann wird erwartet, dass der Mensch sich schämt. Aber gleichzeitig schämt sich das ganze Kollektiv, wenn das Prinzip nicht eingehalten wird. Und sowas fasziniert mich, weil das in unserer Gesellschaft unvorstellbar ist. Da wird die Person sozusagen an den Pranger gestellt und beschämt. Aber hier gibt es eine ganz andere Vorstellung und solche Konzepte faszinieren mich sehr.
Ja, hierzulande ist ja dann sogar die Herkunftsscham, das finde ich ja eine ganz üble Geschichte, wenn Menschen es sozusagen geschafft haben zu studieren, obwohl sie aus einem anderen Kontext kommen und dann immer noch dieses Ungenügen als Dauerzustand spüren, ob sie nun Ossi sind oder Arbeiterkind oder migrantischen Hintergrund haben, das also als Selbstscham, als zerfressenes Ding, das ist doch schwer gegen anzukommen, oder?
Da kann ich nur wieder sagen, Scham als Ressource nehmen. Ich bin ein Arbeiterkind und die erste in meiner Familie, die studiert hat. Und als ich von der 10. Klasse Hauptschule in die 11. Klasse Gymnasium ging, um endlich das Abitur zu machen, sagte mein Lateinlehrer zu mir, solche wie dich wollen wir hier nicht. Und das hat mich sehr beschämt. Und dann habe ich mich aber innerlich in mir selber sozusagen rumgedreht und habe gedacht, dir werde ich es zeigen. Ja, und da finde ich, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Scham und Beschämung zur Ressource macht.
Wunderbar. Und denen haben Sie es gezeigt und werden Sie auch weiterhin als starke Frau, als Kämpferin, würde ich mal sagen. Und so positiv, wie Sie sind, das gefällt mir sehr gut. Da würde ich gerne was von abhaben. Ich hoffe, Sie forschen weiter zu dem Thema. Was würden Sie den anderen Leuten empfehlen, die sagen, oh, ich schaffe es nicht, ich bin manchmal so kraftlos und schaffe es nicht und habe diese Scham. Gibt es Praktisches, was man tun kann? Humor vielleicht?
Ja, wir schreiben auch gerade ein Buch über Humor in verschiedenen Kulturen. Das ist das eine. Humor ist auf jeden Fall hilfreich. Aber meine Lieblingsschriftstellerin Audre Lorde, die hat mal zu mir gesagt, nichts, was du an dir selbst akzeptierst, kann jemand gegen dich verwenden. Und das kann ich nur allen mitgeben.
Idealer Schlusssatz. Ich danke Ihnen sehr, Frau Van der Heijden, wünsche Ihnen einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao. Ciao.